Unternehmer sein bedeutet ganz schön viele Entscheidungen treffen. Und die ersten Entscheidungen, die fangen schon bei Stunde Null an, und zwar bei der Gründung. Welche Gesellschaftsform ist die richtige für mich? Was muss ich in den Statuten alles geregelt haben? Wer muss welche Rechte haben? Wie muss das Ganze aufgeleistet sein? Am gescheitsten diskutiert man auch schon bei der Gründung, wie man vorgehen will, wenn man nicht mehr zusammenarbeiten will. Ja, ganz schön viele Sachen, die man sich bereits da muss überlegen, aber es lohnt sich.
Kaffee und Paragraphen. Der Podcast, der rechtliche Fragen von Unternehmer und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet.
Hallo, das ist Milena aus dem Podcast Kaffee und Paragraphen. Und heute mit dem David zum Thema Gründung, Do's und Don'ts. Hoi David.
Hoi Milena, hoi liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Heute haben wir wieder mal so ein Evergreen, etwas, wo wir immer mal wieder thematisch ein Thema auslesen aus dem Blumenstrauß von verschiedensten Themen rund ums Thema Gründung. Und heute bei Do's und Don'ts bist du koffiniert und parat, um da gute Inputs zu geben.
Ja, ich habe mir das Käferchen rausgelassen und auch schon ein, zwei Schlücke davon gehabt. Ich bin ready.
Top. Ja, dann würde ich sagen, wir starten. Das ist ja wirklich so ein bisschen so bei der Gründung. Und da konzentrieren wir uns jetzt schon hauptsächlich mal auf das Thema rechtliche Gründung und was alles rechtlich auch unterstützt werden kann. Das ganze Juhe nachher mit Finanzen und Co., das müsst ihr dann selber oder andersweitig abholen. Und wir machen es jetzt mal wie folgt. Wir beleuchten zum einen mal die Rechtsform, wir beleuchten das Thema Statuten und wir beleuchten das Thema Gesellschafter. Da werden wir uns jeweils beiden Seiten von der Medaille widmen, sowohl der guten, der positiven wie auch der negativen Aspekt. Und wir starten jetzt mal mit der Rechtsform. David, the stage is yours.
Ja, wie du sagst, oder, was man nicht gesehen, so ein bisschen in der Praxis, oder bei der Rechtsform kann man sehr viel falsch machen und auch sehr viel richtig machen. Und was man da immer muss beachten, ist, dass man eine Rechtsform findet, die zu einem passt, zu den Gründern passt und zum beabsichtigten Business passt. Mhm. Ja. Die meisten wissen es, man kann ein bisschen googeln, man sieht, es gibt da Kapitalgesellschaften, AG, GmbH, es gibt dann auch Personengesellschaften, Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften. Wenn man alleine unterwegs will sein, dann gibt es auch die Einzelfirma. Und da gibt es jetzt einfach die Richtung halt herauszufinden.
Ja.
Mhm. Und es lohnt sich da halt dann einfach immer so ein bisschen zu überlegen, wie sieht das Business aus im Jahr, zwei, drei? Will ich einfach klein bleiben? Also bleibe ich einfach immer ich? Bin ich ein Einzelmasker, ein Consultant? Oder haben wir von Beginn weg bereits Investoren, Dritte, die einfach Kapital zur Verfügung stellen, aber nicht wollen operativ tätig sein? Oder wenn wir es wirklich so ein bisschen ausgestalten, dass es für Gründer passt? Also haben wir wirklich so ein bisschen personenbezogene Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Und wenn wir das alles anschauen, dann hat jede Gesellschaftsform so ein bisschen Vor- und Nachteile.
Mhm.
Ja. Und am Schluss wird man dann sehen, ah, die passt.
Ja. Das heisst, man muss sich wirklich vorher mal ein paar Fragen stellen. So, was ist so ein bisschen die Vision? Wer, eben, bin ich alleine? Oder sind wir schon mehrere Personen von Anfang an? Haben wir Investoren? Ja, nein. Ist wahrscheinlich auch ein hohes Risiko mit der Gesellschaft verbunden? Oder ist es ein moderates Risiko? Ist wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen ausschlaggebend,
richtig,
für
ja,
was, welche Gesellschaftsform ich mich kann entscheiden. Hast du da so ein oder ein paar Fragen, die du sagst, hey, stell dir die und dann werdet ihr wissen, was passt?
Ja, es ist eben das, was ich vorhin gesagt habe. Oder? Was dann eigentlich schade ist, wenn man gründet und drei Monate später kommt man und sagt, ja, ich habe jetzt zwar eine GmbH, aber ich will jetzt das umwandeln in eine AG. Kann man alles machen. Wir haben so ein Fusionsgesetz, da gibt es die Umwandlung. Es ist halt einfach wieder ein Papierkrieg. Es ist mit Aufwand verbunden. Also wenn man das schon sieht, dann machen wir das von Beginn weg.
Ja.
Ja. Das sind so die Sachen, eben ein bisschen in die nächste Geländekamera schauen, oder?
Ja.
Und dann sieht man, was dann auch passt.
Also. Ja, wir haben so die drei Gesellschaftsformen, Einzelfirma, GmbH und AG, die schon die häufigsten Gesellschaftsformen sind, die wir aktiv nutzen. Das heisst, eigentlich so ein bisschen unter denen, wahrscheinlich die anderen Gesellschaftsformen sind so oder so eher ein Auslaufmodell, kann man das so sagen?
Auslaufmodell würde ich nicht sagen. Es ist sicher, vielleicht haben die ein bisschen Attraktivität verloren.
Ja.
Und eine GmbH ist halt schnell gegründet, 20'000 Franken. Und man kann so halt effektiv auch die Haftung beschränken. Darum, das ist sicher sehr attraktiv. Ja. Und jetzt auch, was man sieht, bei der GmbH, die kann man recht personenbezogen ausgestalten, also mit Vorkaufsrecht in den Statuten und so weiter. Was man halt bei einer AG weniger hat, da braucht man halt effektiv einen Aktionärbindungsvertrag. Dann geht es weniger darum, dass man der Aktionär noch zusätzliche Pflichten kann auferlegen kann, außer dass sie einfach das Kapital bringen
müssen. Mhm.
Und das sind so die Fragen. Und dann am Schluss findet man auch das, was man dann am besten für einen ist. Und es lohnt sich dort einfach wirklich ein bisschen mehr Zeit zu investieren, als einfach die nächstbeste Vorlage aus dem Internet zu nehmen.
Ja, das denke ich auch. Ich habe jetzt schon öfter mal gehört von Leuten, dass sie einfach unbedingt den AG haben wollen, weil sie finden, dass es das Fancyeste ist, weil es halt mit 100'000 Franken verbunden ist. Aber am Schluss, es nützt ja nicht, wenn ich nachher das Kapital dort gebunden habe, wenn es am Schluss gar nicht die richtige Gesellschaftsform ist.
Richtig, ja. Also vor allem, was heisst fancy? Also, es kommt nämlich darauf an, was ist denn die Erwartung bei gewissen Kunden? Die wollen ja, dass es ein AG ist.
Mhm.
Gerade bei vielleicht von der öffentlichen Hand und so weiter. Aber ansonsten muss man sich schon überlegen, was hat es denn wirklich für einen Vorteil? Das ist so das.
Also was ich halt noch finde bei der AG, es ist ja auch eigentlich ultra intransparent. Als Geschäft, Person, die Geschäft mit der AG, weiß ich nicht, bei weitem nicht, wer dahinter steckt.
Ja, das heisst ultra intransparent.
Also nicht im Negativen, aber ich sage mal, du kannst dort wirklich Leute drin haben, die gegen außen niemals erkannt werden. Das kannst du in einer GmbH nicht. Dort weisst du genau, mit wem du Geschäft bist. Also ich sage gerade von der öffentlichen Hand, wenn die oder auch sonst Leute sagen, die wollen unbedingt den AG fragen, was ist die Motivation dahinter? Ist die Motivation dahinter, dass man davon ausgeht, dass da 100'000 Franken Kapital dahinter ist? Oder ist die Motivation dahinter, dass es einfach besser aussieht?
Ja, das ist eigentlich eine wichtige Feststellung, oder? Aber das ist natürlich ein bisschen die Natur von dieser Aktiengesellschaft oder dieser französischen Société Anonyme eigentlich auch geschuldet, oder? Dass man wirklich, die Aktionäre, die bringen einfach das Kapital, ansonsten wollen die nicht unbedingt nach außen in Erscheinung treten. Das widerspiegelt sich dann auch in der Geschäftsführung. Man hat dort wirklich eine Drittorganschaft, also die Aktionäre, die wählen den Verwaltungsrat, der vorne ansteht und die Verwaltung auch dann tatsächlich Macht. Und die Aktionäre können im Hintergrund bleiben. Darum sieht man die jetzt im Handelsregisteramt oder im Handelsregister auch nicht.
Yeah.
Jetzt bei einer GmbH, dort haben wir eine Selbstorganschaft. Also dort ist auch die Idee, dass Gesellschaften zugleich auch operativ tätig sind und Geschäftsführung übernehmen. Und darum sieht man dort nicht nur Geschäftsführer, sondern eben auch Gesellschaften.
Mhm.
Und wenn man jetzt will, dass man das nicht sieht, wer da dahinter steht, dann ist von vornherein klar, dann muss man da gehen.
Yeah.
Das kann aber ein Vorteil sein, dass dann das Publikum oder auch Geschäftspartner sehen, aha, das ist der und der, das weckt dann Vertrauen, also es kann ein Vorteil sein. Und das ist genau das, dass man sich überlegt, was ist die Aussenwahrnehmung, also nicht nur, was sind die eigenen Bedürfnisse, sondern auch, wie kommt das nach außen an. Und so hat es verschiedene Vor- und Nachteile, die zum Teil den Leuten gar nicht so unbedingt bewusst sind. Ja,
ja, ich meine, ein AG hat durchaus auch durch das Gefäß, also durch den Verwaltungsrat, hat es auch noch mehr Möglichkeiten von strategischen Inputs oder Möglichkeiten, da sich viel mehr breiter aufzustellen, sogar schon das Advisory oder eben das Verwaltungsratsboard zur Seite, wo die Geschäftsführung unterstützt. Das ist ja bei der GmbH eigentlich das Gleiche in der Regel. Und ich habe einfach jetzt festgestellt, dass es viele AGs gibt, die das eigentlich genau wie eine GmbH handeln haben, dass am Schluss der VR und der Geschäftsführer auch der gleiche ist. Also ist ja dann, hat die eigentlich gar nicht die Vorteile von einer AG.
Ja, also man muss natürlich auch sehen, oder die AG, das ist das Gefäß, wo ein kleines KMU kann haben. Der Schreinermeister aus dem Dorf kann auch ein AG sein. Und ein AG kann aber auch eine Publikumsgesellschaft sein, die der Börse notiert, kotiert ist, oder?
Klar.
Und das ist natürlich eine riesige Spannbreite, ja, bei den Leuten, die mitwirken, Anzahl Mitarbeiter und so weiter. Aber es ist letztlich immer noch das gleiche Gefäß. Ja.
Ja.
Das ist eigentlich noch interessant. Und man hat darum auch eine gewisse Überschneidung mit der GmbH. Weil die GmbH kann man eher personalistisch ausgestalten oder eben eher richtig AG bringen, dass man wirklich wie so eine kleine Schwester von der AG hat.
Ja, spannend. Und wenn wir jetzt eins weitergehen von dem Thema, dann wären wir ja bei den Statuten. Dort hast du gemeint, es gäbe dort auch ganz schön viele Möglichkeiten zum Fehler begehen.
Ja,
was sind denn die?
Das ist halt auch wieder so ein bisschen das Thema von der Vorlage, wo wir auch schon an der einen oder anderen Stelle in dem Podcast so ein bisschen diskutiert haben, wenn es um AGBs geht oder um eine Vertragsvorlage aus dem Internet. Das Handelsregisteramt hat selber Vorlagen auf der Webseite zum Abladen von Statuten. In der Regel gibt es immer eine Kurzversion und eine lange Version. Und es hat dann aber auch viele Vorlagen, die immer wieder so ein bisschen zirkulieren unter den Treuhändern oder sonst wo. Und dort besteht dann eine Gefahr, dass das vielleicht eine Vorlage ist, die total überladen ist und einfach immer wieder so ein bisschen weiterentwickelt ist und halt zum Teil auch Bestimmungen drin hat, die vielleicht überholt sind. Jetzt für den spezifischen Fall auch gar keinen Sinn ergeben. Was wir auch nicht vergessen darf, ist, wir haben jetzt gerade die jüngste Aktienrechtsrevision gehabt, wo man so eine virtuelle GV kann haben kann und so weiter. Und so Sachen müssen in den Statuten geregelt sein.
dass man es kann so dann durchführen kann.
Richtig, genau. Also entweder nimmt man alte Statuten und muss die halt auch wieder mal anpassen, der Statutenänderung, oder man macht eben jetzt bei einer Neugründung von Beginn weg, schaut man, dass man aktuelle Statuten hat. Mhm. Und wenn man jetzt einfach alte Statuten findet irgendwo, wo die Sachen noch nicht geregelt haben, ist dann einfach schade, wenn man dann nach einem halben Jahr findet, oh, ja, ich will eigentlich gleich jetzt Gebrauch machen von so virtuellen Generalversammlungen, jetzt müssen wir gleich wieder eine Statutenänderung machen, dann haben wir doppelt die Kosten vom Notar und so weiter. Das ist dann schade, ja. Also darum auch schauen, was ist das für eine Vorlage? Auch verstehen, was ist der Inhalt von diesen Statuten? Nicht so wie bei den AGBs, ja, ich akzeptiere es und keine Ahnung, was drinsteht. Dass man wirklich mal durchgeht und überlegt, was sind das für Bestimmungen, was wird da geregelt?
Ja.
Weil wenn es Streit gibt unter den Gesellschaftern, was nimmt man zur Hand? Man nimmt die Statuten zur Hand, die regeln das Verhältnis zwischen den Gesellschaften.
Das heisst, wenn man jetzt zum Beispiel die GEV nicht virtuell darin festgehalten hat, man trotzdem virtuell durchgeführt, dann ist das nachher ein Punkt, wo man es kann dort aufhängen
kann. Absolut, ja, das kann dann zu Problemen führen.
Ja. Dass man da nicht rechtens gehandelt hat. Ja, wenn Streit wird, oder für Streit braucht es bekanntlich zwei oder mehr, dann sind wir jetzt schon bei den Gesellschaftern oder bei den Mitgründern oder beim Gründerteam oder wie man das auch immer möchte betiteln. Das ist ja je nach Gesellschaft und auch je nach Team auch sehr unterschiedlich, wie sie sich möchten nennen. Was sind da vielleicht die häufigsten Stolpersteine?
Ja, da geht es auch ein bisschen das rein, oder? Dass man sorgfältig ist in der Auswahl der Mitgründer. Da gibt es verschiedene Konstellationen. Man kennt sich, man hat schon mal zusammen irgendwo bei einem früheren Arbeitgeber gearbeitet.
Mhm. Also weiss vielleicht ein bisschen wieder anders arbeiten, das ist eigentlich noch gute Grundvoraussetzung.
Genau, das ist nicht schlecht als Basis. Und so sich wirklich halt überlegt, wer soll dabei sein. Passt das überhaupt dann auch?
Mhm.
Und je nachdem sich dann auch schon bereits überlegt, wie kann man dann wieder jemanden rausbringen? Oder als Gesellschaft selber sich überlegen, wie komme ich wieder raus?
Mhm.
Dass man das auch mit den Statuten regelt oder halt dann allenfalls in einem Gesellschafterbindungsvertrag. Ja,
man soll sich ja bekanntlich immer mit dem Exit oder mit der Trennung auseinandersetzen, solange man es gut hat miteinander.
Genau, nachher ist es spät, dann wird es sehr mühsam, wenn dann einfach alles blockiert ist. Ja,
ja das denke ich auch. Das heisst, man tut dort zum einen wahrscheinlich das auch wieder den Statuten regeln, wie man Thema Verkauf oder Anteil oder von der Aktie kann handeln, wenn jetzt jemand möchte austreten.
Mhm.
Zum anderen, was gibt es sonst noch für weitere Möglichkeiten, vielleicht da so in die Zusammenarbeit zu regeln?
Ja, also man muss sich dann überlegen, oder? Was für Hüte haben die Gesellschafter? Haben die nur einen Gesellschafterhut da? Oder haben sie zugleich auch noch einen Mitarbeiterhut da?
Also eine operative Rolle.
Genau. Mhm. Also man hat dann so eine Überlagerung eben auf dem Gesellschafterverhältnis, wo man halt dann in den Statuten muss regeln, in einem Gesellschafterbindungsvertrag, also einem Erbindungsvertrag jetzt bei einer AG, oder halt dann einfach reine Mitarbeitergeschichten, wo man dann im Arbeitsvertrag halt dann entsprechend muss regeln. Und dann hat sie, wie gesagt, so Überlagerungen. Was ist, wenn jetzt jemand muss gekündigt werden? Und er hat zugleich aber noch Anteile.
Mhm.
Muss er denn die zurückgeben? Wie kann er die zurückgeben? Wie kann man die ihm abnehmen?
Mhm.
Das sind dann die Themen, die man muss regeln. Sonst haben wir dann irgendwo Leute, die man im Streit haben müssen entlassen, aber sie sind dann immer noch beteiligt an der Gesellschaft und können einem das Leid werken.
Mhm. Ja, das ist übel. Also ich denke, gerade jetzt bei einer GmbH ist ja, man trifft gegen aussen auf, es ist ja nicht, ich bin Gesellschaft und verhalte mich nur im Hintergrund, sondern man weiss, dass die Person öffentlich einsehbar ist oder man hat die Verbindung und wenn dann die Person sich negativ äußert, dann gibt das natürlich ganz ein doofes Bild ab.
Genau, das ist so ein bisschen das.
Das heisst, da braucht man wirklich eine saubere Exit-Strategie.
Richtig, so ist es, ja.
Gibt es sonst noch einen Tipp, den du einfach gerade hast, wo du sagst, hey, das ist so etwas, wo die Leute vielleicht nicht auf dem Schirm haben, aber du einfach sagst, hey, denke an das, wer sich bindet, wenn er das im Hinterkopf hat, dann kommt es gut.
Ja, also was ich würde empfehlen, ist halt schon, dass man sich bewusst ist, dass die Gründung jetzt da im engeren Sinn halt wirklich einfach ein Puzzleteil ist in der Gründung im weiteren Sinn, also im Umsetzen, im Starten von einem ganzen Business.
Mhm.
Und einfach nur, weil man jetzt irgendwie eine Gesellschaft im Handelsregister eingetragen hat, heisst das nicht, man hat jetzt fertig gegründet und es startet jetzt alles. Mhm. Das ist erst der Beginn. Es kommt jetzt ein ganzer Rattenschwanz von weiteren Aufgaben.
Mhm.
Das muss man sich bewusst sein. Und darum denke ich, ist es wichtig, wenn man jetzt mit Mitgründern sitzt, dass man den Businessplan sorgfältig durcharbeitet und halt eben dem Thema Gründung von der Gesellschaft Beachtung schenkt. Aber halt, dass sich überlegt, wo haben wir dann eben Überlagerungen oder Abhängigkeiten zu anderen Aspekten von dieser Gründung. Also, wenn man gegründet hat, dann steht die Gesellschaft, aber man muss sich dann gleich überlegen, wie wird sie weiter finanziert, dass es dann wirklich kann in Raketen abgehen. Also darum, über den Tellerrand ausschauen und das so holistisch die Gründung betrachten.
So einen sauberen Plan machen, klare Meilensteine, dass man es bis dann dort erreicht werden. Das sind die Aufwände oder die Efforts, die reingesteckt werden. Und dann klappt das.
Absolut, so sehe ich es.
Ja, top. Dann würde ich sagen, vielen Dank an dieser Stelle für die wertvollen Inputs und bis gleich.
Sehr gern geschehen. Tschüss miteinander.
Tschüss.
Kaffee und Paragrafen ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia Legal & Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch. Übrigens, die erste Beratung ist bei uns immer kostenlos.